Herzlich willkommen zu unserem Podcast Hörstoff. Wir sind Hamburger Buchhändlerinnen und Buchhändler aus Leidenschaft und lieben besonders die Vielfalt der Literatur. Lasst euch inspirieren und von unserer Liebe zu Büchern anstecken. Viel Spaß!
Frau Nickschick, Sie haben das Wort.
Ich habe das Wort. Hallo ihr Lieben. Hier
ist das Büchereck Niendorf-Nord.
Ganz genau. Hier sitzen Janina, Nico und meine Wenigkeit Carola. Und wie wir ja schon ein bisschen angekündigt haben, wird das unser letzter Podcast sein, genau, den wir hier aufnehmen. Wir mussten ihn auch an zwei verschiedenen Stellen aufnehmen. Genau. Also die Buchhändlerin aus der Schweizer Fachinformation am Johanneskontor haben ihre Bücher, ihre Lieblingsbücher bei sich im Laden aufgenommen. Und wir machen das jetzt heute hier.
Bei uns. Und bei wir uns müssen im mal Büchereck gucken, wie ich das zusammenschnippel. Aber nur, dass ihr nicht, euch nicht wundert, warum wir nicht miteinander interagieren und warum es vielleicht im Hintergrund zwischendurch ein bisschen andere Geräusche gibt.
Ja, und vielleicht auch ein bisschen anders.
Ein bisschen anders klingt.
Klingt vom Raum sozusagen, her, ja, ne? Von den Räumlichkeiten. Ja,
aber wir freuen uns auf jeden Fall jetzt auf den letzten Podcast. Wir haben auch unsere Jahreshighlights mitgebracht, genauso wie die Schweizer. Ja. Und wir freuen uns jetzt, euch zu präsentieren, was uns besonders gut gefallen hat dieses Jahr.
Ja, hallo ihr Lieben. Hier sind wir wieder beim Podcast für den Dezember 2025 aus dem Johanneskontor. Einmal Christiane.
Inga, hallo.
Und Beate, hallo.
Hallo. Ja, und wir haben uns gedacht, wir stellen euch heute irgendwie so unser Highlight des Jahres vor, das Buch, das uns vielleicht noch am stärksten nachhaltig geprägt hat. Und ich gebe zu, mir ist es gar nicht so leicht gefallen. Ich hatte zwei in der engeren Auswahl, das will ich euch gar nicht vorenthalten. Das eine war Becky Manavatu, Aue im Kröner Verlag und von Viktor Heringer, Die Liebe vereinzelter Männer im März Verlag. Tja, und es war wirklich nicht so ganz leicht, aber das Rennen gemacht hat Viktor Heringer mit Die Liebe vereinzelter Männer. Es ist ein besonderer Roman. Zum einen natürlich der Hintergrund des Autors, der sehr dramatisch ist, würde ich jetzt mal sagen. Und zum anderen ist es einfach die besondere Geschichte, die Art, wie er erzählt, seine Sprache und sein Mut, einen sehr ungewöhnlichen Roman zu schreiben über die Liebe vereinzelter Männer. Wir sind hier in Brasilien, 1970er Jahre ungefähr. Es geht um Camilo. Er ist Teenager, ein etwas schwächlicher, kränklicher Junge. Sein Vater, man kriegt das immer nur so am Rande mit, er ist Arzt und man munkelt, er ist wahrscheinlich bei der Militärdiktatur irgendwie als Folterarzt angestellt. Und deswegen geht es der Familie an sich ganz gut. Aber genaueres weiß man einfach nicht. Und eines Tages, so aus dem Nichts heraus, bringt der Vater einen Jungen mit, der ist etwas älter als der Sohn Camilo. Der Junge heißt Cosme und ist wohl ein Waisenkind. Auch da verrät der Vater nicht sehr viel mehr. Und anfänglich ist es natürlich so, die beiden Jungs stehen eher in einem Konkurrenzverhältnis. Cosme ist natürlich das absolute Gegenteil von Camilo. Er ist gesund, er ist sportlich, er ist halt ein klassischer Junge, der viel dann irgendwie unterwegs ist, Unsinn macht. Und insofern ist für Camilo das nicht ganz nachvollziehbar, warum der Vater diesen Jungen überhaupt in die Familie gebracht hat. Aber mit der Zeit verändert sich was und zwischen den beiden Jungs entsteht eine zunächst Freundschaft, dann auch eine Liebe und wir erfahren eben von dieser Liebe, die sehr kurz ist und auch sehr dramatisch endet, immer in Rückblicken, die uns Camilo erzählt, als er circa 50 ist, Mitte 50 und immer wieder zurückblickt auf diese eine große Liebe seines Lebens, die aber nie die Chance hatte, quasi mehr zu werden. Und wie der Autor das macht in einer, ich finde, es ist eine sehr zarte Sprache einerseits, gleichzeitig schafft er es aber auch diese rohe Gewalt, also das Politische der Zeit, auch diesen Machismo, das fängt er sehr, sehr gut ein und trotzdem ist es für mich wirklich ein sehr, sehr poetisches Buch gewesen, ein sehr emotionales Buch, ohne dass es je kitschig ist. Und mich hat es nachhaltig dieses Jahr wirklich sehr beeindruckt. Und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, als der Roman dann ausgezeichnet wurde mit dem Preis der Hotlist. Das sind Bücher aus unabhängigen kleinen Verlagen und dieses tolle, wunderbare Buch hat es dieses Jahr geschafft. Insofern nochmal unbedingt meine Empfehlung für Unter den Weihnachtsbaum auf die Wunschliste unbedingt setzen. Viktor Heringer, Die Liebe vereinzelter Männer, erschienen im März Verlag.
Dann schieß mal los, Janina. Ja,
ich wusste eigentlich, als ich überlegt habe, welches Buch ich denn nehme, hatte ich direkt eins im Kopf und dann habe ich nochmal so hin und her überlegt, war das wirklich das Beste oder das, was dir am meisten gefallen hat? Und ich muss sagen, ja, es war einfach das, was mir als erstes in den Kopf geschossen ist. Und zwar ist mein Highlight dieses Jahr Durch das Raue zu den Sternen von dem Christopher Klöble. Ist erschienen bei Klett-Cotta und ich meine, ich habe es auch in irgendeiner Podcast-Folge vorgestellt, wenn ich mich richtig erinnere. Es würde mich stark wundern, wenn nicht. Weil es ist einfach ein richtig, richtig schönes, tolles Buch. Es geht ganz viel um Musik. Die Geschichte beginnt mit Arkadia Fink. Arkadia Fink ist 13 Jahre alt und die lebt in so einem kleinen bayerischen Dorf. Sie ist gerade mit ihrem Papa alleine zu Hause, denn Mama ist vor kurzem weggegangen und es ist auch noch nicht so richtig klar, wann die genau wiederkommt. Aber Arkadia ist da sehr zuversichtlich. Sie hat eine ganz besonders tolle Verbindung zu ihrer Mama, die ihr auch alles über Musik beigebracht hat, was sie weiß. Und sie ist sich absolut sicher, Mama wird bald wieder zurückkommen. Es ist halt nur nicht ganz so klar, wann. Sie schickt zwischendurch immer Briefe, also ne, irgendwann wird es schon. Und sie hat dann aber eine fixe Idee, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Es kommt nämlich in ihre Schule, kommt die Leiterin des lokalen Knabenchor, der auch weit über dieses Dorf hinaus bekannt ist. Und die sucht nach Gesangstalenten. Und Arkadia denkt sich, Mama liebt Musik, Mama guckt auch immer das Weihnachtsoratorium im Fernsehen. Ich werde also Mitglied von diesem Knabenchor, ich werde das Solo singen beim Weihnachtsoratorium. Mama sieht mich im Fernsehen und kommt natürlich dann direkt nach Hause zurück. Toller Plan. Ist natürlich schwierig, als Mädchen in einem Knabenchor aufgenommen zu werden. Aber Arkadia hat nicht nur ein unglaubliches Gesangstalent, sondern sie hat auch wirklich Biss. Sie weiß genau, was sie will. Sie lässt sich nichts vormachen von den Erwachsenen, schon gar nicht erst. Und sie ist einfach eine richtig tolle, einzigartige Heldin. Also man fiebert richtig mit ihr mit. Es ist zwischendurch total lustig, muss ich sagen, weil sie wirklich, sie nimmt kein Blatt vor den Mund und sie hat auch immer das Gefühl, sie weiß alles und hat alles auch direkt durchschaut, wie alle so ticken. Man merkt aber so zwischen den Zeilen, dass in ihr auch ganz viel arbeitet. Ja. Und dass sie die ganze Sache mit ihrer Mama natürlich nicht so kalt lässt, wie sie das so vorgibt. Und das scheint so zwischendrin immer wieder durch. Und ich finde, das ist einfach, er hat das so toll gemacht und diese Heldin so toll aufgebaut und beschrieben. Es ist total menschlich. Ich finde, diese Musik hat wirklich so eine tolle, tragende Rolle durch das gesamte Buch hindurch. Ja, und die Musik ist auch so ein bisschen die Zuflucht für Arkadia. Und das merkt man. Und das finde ich wirklich toll. Ich weiß, dass Christopher Klöble auch selber in einem Knabenchor gesungen hat.
Ach, guck.
Genau, also er hat daran auch so ein bisschen seine eigenen Erfahrungen verarbeitet. Ja, und ich finde, das ist einfach ein wirklich tolles Buch geworden einfach nur. Und ich habe es total gerne gelesen. Und deshalb ist es dieses Jahr mein Jahreshighlight. Durch das Raue zu den Sternen von dem Christopher Klöble.
Das klingt ganz auch total toll. Schön.
Ja, ist auch ein richtig tolles, es ist ja Weihnachten. Ist auch ein wirklich sehr schönes Geschenk, möchte ich nur anmerken.
Ja. Das war der Wink mit dem Lattenzaun.
Genau, also es war jetzt sehr subtil, wie ihr gemerkt habt, ja. Aber was soll man machen?
Mein Buch ist auch bereits im Frühjahr erschienen und begleitet mich das ganze Jahr. Sarah Lorenz, mit dir, da möchte ich im Himmel Kaffee trinken, erschienen bei Rowohlt 100 Augen. Ja, ohne allzu viel zu verraten, es ist ein Wunder, dass Elisa es mit Anfang 30 geschafft hat, ihr Leben in den Griff zu bekommen und einigermaßen glücklich zu sein. Das kann ich auch erzählen, weil damit fängt das Buch an. Elisa sitzt im Zug, sie ist auf dem Rückweg von Zürich nach Hamburg und erzählt in einzelnen Kapiteln ihre
ihre Lebensgeschichte. Am Anfang war eigentlich alles wunderbar. Die Probleme fingen an, als die Eltern sich getrennt haben und die Mutter Elisa unter Druck gesetzt hat, wenn du dich mit deinem Vater weiter triffst, wenn du weiter Kontakt zu deinem Vater hast, möchte ich nichts mehr oder will ich nichts mehr von dir wissen. Und Elisa ist stark geprägt von ihrer Mutter und sie liebt auch ihren Vater, aber sie entscheidet sich letztendlich gegen ihn. Das geht nicht gut. Es dauert nicht lange und die Mutter schafft es nicht mehr, mit Elisa fertig zu werden. Elisa ist aufmüpfig, rebellisch. Sie wird ein richtig, richtig schwieriges Kind. Und mit 11 Jahren kommt sie als schwer erziehbare Jugendliche in eine Jugendhilfeeinrichtung. Und von da an geht ihr Weg abwärts. Irgendwann mal verlässt sie, flieht sie aus dieser Jugendhilfeeinrichtung, geht nach Köln, landet in der Punk- und Drogenszene. Und ja, sie hat immer Christiane F.'s Wir Kinder vom Bahnhof Zoo im Rucksack, im Gepäck. Das ist ganz wichtig für sie. Und eigentlich möchte sie mit 30 sterben. Zum Glück klappt das ja nicht. Wir lernen sie ja ganz anders kennen. Aber sie erlebt in Köln alles, was man sich nur irgend vorstellen kann. Sie ist obdachlos, sie nimmt Drogen, sie hat natürlich auch viele, durchaus auch gewalttätige sexuelle Erfahrungen. Und wie gesagt, es ist ein Wunder, dass sie es schafft, aus diesem Milieu, aus diesem Kreislauf herauszukommen. Geholfen haben ihr dabei die Gedichte von Mascha Kalecko. Sie lernt diese Autorin kennen in einer Bibliothek, wenn ich mich richtig erinnere. Und diese Gedichte begleiten sie. Und diese Gedichte begleiten uns auch in dem Buch, weil jedem Kapitel ist ein Gedicht von Mascha Kalecko vorangestellt. Und das macht dieses Buch eben auch so besonders. Mich hat dieses Buch nachhaltig beeindruckt. Ähnlich wie Christiane begleitet es mich schon das ganze Jahr. Und es ist ein herausragendes, ein besonderes, ein ganz ungewöhnliches Buch. Und deshalb war es für mich überhaupt keine Frage, welches mein Lieblingsbuch des Jahres ist. Sarah Lorenz, mit dir, da möchte ich im Himmel Kaffee trinken. Und was ja ganz besonders schön ist, jetzt im Herbst, ist ja von Volker Weidermann eine Biografie über Mascha Kalecko erschienen. Wenn ich eine Wolke wäre, Mascha Kalecko und die Reise ihres Lebens, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Und mit diesen beiden Büchern kann einem eigentlich überhaupt nichts passieren. Ich lege die beiden Bücher euch ganz, ganz, ganz besonders ans Herz zum Selberlesen, zum Verschenken, zum Eintauchen. Ja, und bevor ich mich jetzt endgültig verhaspel, das sind meine beiden Empfehlungen.
Ich habe, wie gesagt, ja lange überlegt, aber ich habe jetzt zuletzt noch ein Buch gelesen, was mich auch sehr begeistert hat. Auch wenn das wieder kein einfaches Buch ist, aber ich finde, es ist trotzdem, ja, es ist so eine Mischung. Es ist so ein ganz, ganz beeindruckendes Buch. Es ist von Gina Rayer, heißt Im Herzen der Katze. Und es geht um die Frauen und die den Freiheitskampf im Iran. Es beginnt 2022, da sitzt eine Frau, auch mit Namen Gina, in Frankreich, in ihrem Arbeitszimmer, am Schreibtisch und auf ihrem Instagram-Kanal ploppen Bilder aus dem Iran auf, als die Aufstände da sind, die Revolution da ist. und sie hört ihren Namen. Und es ist der Name von Gina Mahsa Amini, die von der Sittenpolizei, weil sie nicht korrekt gekleidet war, verhaftet wurde und misshandelt wurde und kurze Zeit später im Krankenhaus stirbt. Das ist sozusagen der Aufmacher, der so richtig reinknallt, kann man eigentlich gar nicht anders sagen. Mhm. Und dann erfahren wir, dass diese Gina, die in Frankreich sitzt, ihre Mutter anruft, mit ihr sich unterhält und kurze Zeit später ihre Schwester anruft. Ihre Schwester lebt mit Mann und Tochter im Iran und die beiden sind gerade sozusagen wieder zu Hause in die Tür gefallen und kommen von den Protesten, an denen sie sich ganz intensiv beteiligen. Und natürlich haben alle Angst umeinander, klar, aber es wird ganz deutlich, man kann sich das nicht gefallen lassen. Die Frauen können sich das einfach nicht gefallen lassen, diese Unterdrückung, diese Verachtung, die sie zu spüren bekommen, die ja quasi, sie dürfen ja praktisch nichts mehr. Und dann erinnert sich die Gina in Frankreich an ihre allererste Reise in den Iran, wo sie selber ist in Deutschland aufgewachsen, ihre Eltern sind nach Deutschland gegangen und sie hat dann als junge Frau, da war sie selber so alt wie die junge Gina, die jetzt im Iran gestorben ist, da ist sie das erste Mal mit Anfang 20 zu ihrer Familie und der ganzen Verwandtschaft in den Iran gereist. Und dann lernen wir diese Familie kennen, die unglaublich warmherzig und gastfreundlich sind. Also das zu lesen ist schon, also das liebt man einfach. Die empfangen sie mit offenen Armen, da wird alle kommen und freuen sich, dass sie endlich da ist. Und sie lernt dann quasi auch ihre Tanten kennen. Das sind auch dann gleich mehrere Generationen. Und jede erzählt ihr aus ihrem Leben. Die eine zum Beispiel hatte das Glück, dass ihr Vater nie von ihr verlangt hat, dass sie heiratet und Kinder bekommt, weil er erkannt hat, wie klug seine Tochter ist und ihr das ermöglicht hat, dass sie studiert. Und das ist zu der Zeit gewesen, als Reza Shah den Iran, oder Persien hieß es damals noch, er hat es dann in Iran umgenannt, regiert hat und aus einer ganz verrückten Sache heraus eigentlich, das wusste ich auch nicht, er hat nämlich gesehen, wie klug die ganzen Regierungsleute sind, hat er die Schulpflicht eingeführt und plötzlich konnten alle Frauen, auch die Mädchen, konnten in die Schule gehen und haben Bildung erfahren. Und wenn wir das so mal verfolgen, es hat eigentlich mit jeder Revolution, mit jedem Aufstand, hat es eigentlich in diesem Land weniger Freiheit für die Frauen gegeben, wie das denn heute ist. Also das ist ja gruselig. Auf jeden Fall beschreibt Gina Hayer anhand dieser Frauen über verschiedene Generationen, was alles im Iran passiert ist und wie jede der Frauen dieses Leben da empfunden hat und wie sie da aufgewachsen sind, was sie mitgemacht haben, wie sie sich gewehrt haben und wie sie auch im Stillen versucht haben, etwas zu ändern. Und dann reisen wir durch den Iran und bekommen einen richtig tollen Einblick in dieses Land, in die Kultur, zu den Menschen und lernen auch alle Familienmitglieder wirklich auf ganz besondere Art und Weise kennen. Das hat mir unglaublich viel gebracht. Also ich habe sehr viel gelernt in diesem Buch und am meisten muss ich sagen, Hut ab vor der Nichte von Gina und die Nika, das ist die Tochter der Schwester im Iran, die sich an den Aufständen beteiligt, die wirklich weiß, Freiheit kann es eigentlich nur in ihrem Land geben und sie wird es nicht verlassen, weil da sind ihre Wurzeln, da ist ihre Familie, da sind die Menschen, die sie liebt und da möchte sie bleiben und das möchte sie verbessern für alle Menschen, die da leben halt. Und diese Geschichte hat mich sehr beeindruckt. Und im Herzen der Katze heißt es, weil wenn man auf der Landkarte guckt, sieht die Grenze des Iran aus wie eine Katze. Und man ist... Mit diesem Buch ist man eigentlich mittendrin und bei den Menschen, besonders natürlich bei den Frauen, und lernt eine ganz tolle Kultur kennen, eine unglaublich gastfreundliche Mentalität haben diese Menschen da. Also es hat mich sehr beeindruckt. Ein ganz, ganz tolles Buch, und das ist eigentlich ja eines meiner Highlights gewesen. Ja. Ich habe noch ein paar mehr und ich könnte jetzt hier stundenlang daraus vorlesen. Ich habe hier so viele Post-its, aber das geht nicht. Wir wollen uns ja kurz fassen. Und
ihr müsst auch selber noch ein bisschen lesen.
Natürlich. Genau, und ihr müsst selber noch ein bisschen lesen und diesen Menschen auf die Spur gehen.
Genau.
Ja, dann bin ich ja schon dran. Wir müssen mal einmal das hier alles ein bisschen umdrehen, damit ich auch in das Aufnahmegerät sprechen kann. Mir ging es ja vielleicht eher ein bisschen wie dir, Christiane. Ich konnte mich ein bisschen schwerer entscheiden. Ich war nicht so ganz, ich habe kein Buch, das mich das ganze Jahr begleitet hat. Ich hatte zu Hause so eine kleine Top-5-Liste und geworden ist es ein Titel aus dem Mare Verlag von Inkeri Markula, Wo das Eis niemals schmilzt.
Inga und ihr Mare Verlag.
Inga und Mare
Verlag. Sehr gewundert, wenn es kein Titel aus dem Mare Verlag geworden wäre.
Ja gut, ich kann es aber nachvollziehen.
Ich auch.
Ja, genau, ich bin hier nicht der einzige Fan des Mare Verlages. Und es ist wirklich ein ganz tolles Buch. Die Autorin hat relativ viele Themen darin verarbeitet. Einfach der Klimawandel, Erderwärmung und den bestürzenden Umgang mit Minderheiten. In diesem Fall geht es um die Sami, die Samen. Ich wollte immer noch mal gucken, was man jetzt eigentlich genau, die Sami, ich kriege ein Nicken von Christiane, und die Inuit. Die beiden Hauptfiguren sind Jon und Unni. Die lernen sich 2002 auf einem Gletscher in der Baffin Bay zwischen Kanada und Grönland kennen. Das ist einer der größten Gletscher Kanadas mit 60.000 Quadratkilometern und wird liebevoll Penny genannt. Und Unni ist dort, um zu erforschen, wie schnell der Gletscher fließt und wohin das Wasser abfließt. Das macht sie, weil sie in der Schule eigentlich in allen Fächern gleich gut oder gleich schlecht war. Sie mochte immer Physik und hat irgendwann gedacht, ach, wenn ich Physik gut kann und mag, dann kann ich ja auch Glaziologin werden. Und das macht sie mit Leidenschaft und Hingabe. Genau. Unni ist in den ersten Jahren mit ihren Eltern im Norden Finnlands aufgewachsen. Ihr Vater ist ein Sami, die Mutter ist Finnin und ist mit Unni in die Nähe von Helsinki gezogen, als Unni noch ein Grundschulkind war. Und eigentlich hat sie dieses kleine Mädchen aus der vertrauten Umgebung rausgerissen, nach Dauerstreitigkeiten mit dem Vater, der sich auf der einen Seite nicht von seiner Herkunft lösen wollte, sich aber auch nicht so richtig zu ihr bekennen wollte. Und die Mutter hat gesagt, okay, das Kind muss jetzt in eine richtige Schule und wir beide gehen. Das Unni hat wahnsinnig gelitten in der Schule. Also sie beschreibt das Szenen, das ist wirklich herzzerreißend. Aber sie beißt sich da tapfer durch und verbringt immer die Sommerferien bei ihrem Vater. Und das ist eine völlig andere Welt. Und diese Naturbeschreibungen, wie Unni die Ferien verbringt, die gehören wirklich mit zu den schönsten Stellen in diesem Buch, aber auch wirklich mit zu den schönsten Naturbeschreibungen überhaupt. Dieses junge Mädchen ist der Natur so nahe. Irgendwann kriegt sie von ihrem Vater ein verletztes Elchbaby geschenkt und verbringt, das ist wie ein Hund, der liegt vor ihrem Bett. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Irgendwann wird ja Unni erwachsen und Glaziologin und lernt 2002 eben Jon kennen. Das ist eine relativ flüchtige Bekanntschaft, die ziemlich intensiviert wird, weil er sie mitnimmt in seine Hütte und die beiden schneiden ein. Und die beiden kommen sich nicht nur nahe, weil sie nichts Besseres miteinander anfangen können, sondern weil sie ganz schnell gemerkt haben, dass zwischen ihnen eine ganz warme, weiche Welle wirklich schwingt und dass sie beide darunter leiden, in dem Land, in dem sie geboren sind, nicht anerkannt zu werden. Jon ist ein Inuit-Kind, das 1970 gleich als Neugeborenes seiner Mutter weggenommen wurde und dänische Adoptiveltern bekommen hat. Das war ein grausames politisches Programm in Kanada, der sogenannte 60s Scoop. Kinder wurden den Müttern gleich nach der Geburt weggenommen. Den Adoptiveltern wurde erzählt, die Mutter ist gestorben. Der Mutter wurde erzählt, das Kind ist gestorben. Und das Ganze hat man gemacht, und also ich zitiere, weil man diesen faulen, versoffenen Eskimos die Kinder nicht in Obhut lassen konnte. Die sollten die Chance haben, bei zivilisierten Menschen ein gutes Leben zu lernen, zu bekommen. Und so sind ca. 20.000 Kinder ihren Eltern entrissen worden, und Jon ist eins davon, mit Eltern, die ihr Glück kaum fassen können, dass sie dieses wunderbare kleine Baby adoptieren dürfen. Und vor allem Helen, seine Adoptivmutter, ist wirklich für ihn da und wandert irgendwo oder geht irgendwann mit ihm von Kanada wieder zurück nach Dänemark. Jon ist auch integriert, der macht einen Schulabschluss, der ist Rettungssanitäter. Der wird oft angefeindet, weil er ganz anders aussieht als die Dänen. Er hat ganz dunkle Haare, etwas dunklere Haut, dunkle Augen. Und trotzdem führt er von außen betrachtet ein integriertes Leben. Und eines Tages liegt eine Frau auf der Straße, die so aussieht wie er. Der erste Mensch in Dänemark, der so aussieht wie er. Das ist nicht seine Mutter, aber die ist so der Anstoß, sich auf die Suche nach seinen leiblichen Eltern zu machen. Und deshalb ist Jon 2002 auf diesem Gletscher. Denn auch Helen hat irgendwann gemerkt, dass sie etwas falsch gemacht hat und hat sich selber auf die Suche nach den leiblichen Eltern von Jon gemacht. Und diese beiden Menschen treffen aufeinander, diese beiden Geschichten werden miteinander verwoben. Der Klimawandel, die Erderwärmung spielt eine große Rolle, und das ist alles so gut und so stringent erzählt, dass ich nicht finde, dass diese Autorin sich übernommen hat, sondern dass sie gut beschrieben hat, was auch wichtig ist, worüber wir uns alle Gedanken machen sollten. Es gibt sehr zarte, sehr poetische Stellen in diesem Buch. Es gibt ganz verzweifelte Erzählstränge. Es gibt auch witzige Erzählstränge. Uni will zum Beispiel wissen, wo das Wasser abfließt, indem sie Badeenten, diese gelben Plastikbadeenten, in eine Gletscherspalte schmeißt. Und irgendwann kriegt sie von ihrem kanadischen Kollegen eine Mail, wo die wieder rausgekommen sind. Also das ist schon ganz faszinierend, auch so ein bisschen von der Arbeit oder von ihrer Arbeit mitzubekommen. Aber es ist ein sehr, sehr berührendes Buch und auch, ich finde, ein wichtiges Buch. Denn auch wenn die beiden sich 2002 treffen, diese großen Schwierigkeiten, die Menschen kleiner Völker haben auf unserer Welt, die sind ja, haben sich ja nicht verbessert in den letzten 25 Jahren. Ein sehr, sehr lesenswertes Buch, aus dem Finnischen übersetzt von Stefan Moster, und mein Tipp zum Selberlesen und natürlich für den Weihnachtsbaum.
Und die passt ja vielleicht auch ganz gut in die Jahreszeit, so ein bisschen.
Genau, ja, es passt in die Jahre. Auf dem Gletscher ist es immer ziemlich, ziemlich kalt. Und das wäre nichts für mich. Das habe ich beim Lesen ganz oft gedacht, nee, lieber nicht.
Aber gut, ist auch mal interessant wahrscheinlich, so eine Erfahrung.
Nico hat auch ein tolles Buch mitgebracht, ja. Das war auch ein Kracher.
Ja. Genau, auch Kracher. War auch wieder schwer, das mich zu entscheiden. Ich habe nämlich auch sehr viele Bücher, wo ich dann gedacht habe, stelle ich das vor oder lieber doch das. Und ja, ich habe mich dann für eins entschieden, was sehr, mich sehr mitgenommen hat, wo ich auch dachte, es ist ein sehr schweres Thema und ist auch halt so ein bisschen nach. Da sind so bestimmte auch Sätze oder so, die dann doch noch drinnen geblieben sind, selbst bisschen, also Wochen, Monate später so ungefähr. Mhm. Und ich habe ja noch gar nicht erzählt, was für ein Buch das überhaupt ist. Es ist Die Ausweichschule von Caleb Erdmann. War auch auf der Shortlist des Deutschen Buchpreis. Und ja, das Thema, also es geht um das Gutenberg-Gymnasium, und zwar 2002 um den Amoklauf dort. Und der Autor war damals Fünftklässler auf dieser Schule. Und jetzt, circa 20 Jahre später, hat er ein Buch darüber geschrieben. Und das klingt schon einmal sehr interessant. Allerdings, was das jetzt ganz besonders macht, ist die Art, wie er dieses Buch geschrieben hat, wie die Struktur dieses Buches ist. Denn er hat nicht einen Roman einfach über den Amoklauf geschrieben, sondern er hat einen Roman darüber geschrieben, wie er ein Buch über dieses Thema schreibt. Also
die Roman im Roman.
Quasi. Genau, also die Hauptperson ist halt der Schriftsteller, der jetzt zurückblickt und überlegt, wie schreibe ich diesen Roman. Und da kommt er eben zu ganz unterschiedlichen Situationen und beispielsweise am Anfang, da trifft er jemanden von einem Verlag. Ich glaube, es wird nie gesagt, ganz genau, welche Funktion der hat, aber er unterhält sich so ein bisschen mit ihm bei so einem Geschäftsessen und der macht dann irgendwann das Kommentar, also der andere, Moment, habe ich hier irgendwo. So.
Du hättest ja ein Post-it rein.
Genau, ich dachte, das steht hier. Das ne? Genau. Er sagt dann, im Moment hängt das noch ein wenig zwischen den Stühlen. Zumal sie ja, wenn ich das richtig verstanden habe, vom Amoklauf nicht wirklich traumatisiert waren. Sie haben den Täter gesehen, aber keine Toten. Ich will damit nur sagen und kann nur hoffen, dass sie mich richtig verstehen. Trotz des Erlebten ist ihre persönliche Geschichte doch recht, er nimmt die Stäbchen wieder auf, also die haben gegessen, normal. Also das ist auch so ein Thema, was eben immer wieder aufgegriffen wird, wie unterschiedlich die Menschen das in dieser Schule eben erlebt haben, diesen Amoklauf. Also wir fahren auch so nach und nach überhaupt, was er dann erlebt hat und was darüber passiert ist. Also er selber war eben in der Klasse und dann kam der Amokläufer kurz rein, hat geguckt, hat dann aber irgendwie scheinbar nicht die richtigen entdeckt und ist dann wieder weggegangen. Und das war eben auch diese Situation, die er eben miterlebt hat. Und er fragt sich dann, er stellt sich im Grunde in diesem Buch ganz viele Fragen, wie man an dieses Thema dran geht. Also es gibt ja auch Fragen, die man sich stellt, dieses Warum, wo er dann eben auch nicht so richtig die, ja, wo es wahrscheinlich keine wirklich zufriedenstellende Antwort gibt. Also wo er dann eben nicht jetzt sich vornimmt, okay, ich finde jetzt das Warum, ich schreibe das jetzt so hin, ich erkläre das jetzt genau, warum das so passiert ist. Er trifft dann auch, das ist auch eine interessante, oder mehrere Stationen in diesem Buch, einen Dramatiker, der über Amokläufe, also generell, also jetzt keinen speziellen, ein Theaterstück schreiben will. Und deswegen interviewt er den Autoren dieses Romans und er redet dann eben von seinen Erfahrungen, die er da erlebt hat. Und da hat er dann auch als Autor in diesem Buch, eben wie er das Buch schreibt, dann auch so ein bisschen die Angst, ja, was ist, wenn dieses Stück denn so wird, wie ich mir das vorstelle, was ich eigentlich schreiben will. Wenn der Dramatiker dann in diesem Stück alles verarbeitet, was ich ja eigentlich sagen wollte, so ungefähr, ist dann jetzt dann mein Buch im Grunde überflüssig. Und das ist auch so ein Thema, was eben sich so ein bisschen im Laufe des Buches so hin und her zieht. Also weil er eben er hat mehrere Interviews mit dem und später sieht er sich dann auch dieses Stück, dieses Theaterstück an. Und da stellt er eben auch fest, das Theaterstück ist dann aus der Sicht der Eltern des Täters dargestellt. Und ja, der Täter ist auch, da merkt er eben auch schnell, dass es so ein zusammengesetzter Täter ist, also wo dann eben aus vielen Tätern so einer gemacht wurde, weil eben auch er eben auch bei der Recherche festgestellt hat, dass es eben nicht dieses eine Profil gibt, dass man nicht eben sagen kann, die Täter machen genau das und das sind die.
Kann ich mir auch gut vorstellen. Und
das ist eben auch so eine Schwierigkeit, wenn man darüber schreiben will, wie, wie bringt man das da ein?
Ja.
Und dann hat er eben auch noch die Schwierigkeit, wenn er sich zurückerinnert. Das fand ich auch richtig gut. Er nennt dann immer sein Fünftklässler-Ich. Also er schreibt ja im Grunde aus seiner Sicht jetzt als mit 30-Jähriger ungefähr. Aber wenn er sich zurückerinnert, hat er das ja ganz anders wahrgenommen, als er das jetzt vielleicht sehen würde. Dann gibt es zum Beispiel so eine Überlegung, die er eben als Fünftklässler hatte, weil die Lehrerin, die er an dem Tag hatte, die wurde eben dabei umgekommen. Und er hatte am Morgen eben eine Arbeit über Pinguine, die Pinguinarbeit geschrieben. Mhm. Und als Kind, also als Fünftklässler, hat er sich dann gefragt, okay, was passiert denn jetzt mit der Arbeit? Also die Lehrerin ist... die kann das ja nicht mehr rekurrieren, wird das jetzt von jemand anders gemacht? Also solche Gedanken hat er sich denn gemacht.
Ist ja manchmal auch so.
Also weil man eben auch gar nicht so richtig weiß, wie man in dieser Situation überhaupt reagieren soll, wie man damit umgeht. Und da kommen wir eben auch zu dieser Ausweichschule, weil es gab dann auch so Fragen, wie sind denn alle damit umgegangen? Also die Reaktion auch der Regierung und dann gab es eben auch Kritik daran, aber dann war halt eben auch die Frage, wie kann man denn darauf vorbereitet sein, wenn sowas noch nie passiert ist? Also wenn jetzt so eine ganze Schule eben traumatisiert wird, wie können da die Trauma-Experten alle irgendwie auf einmal, wie wird das überhaupt verarbeitet? Und dann sind sie eben zu diesem dazu gekommen, dass die Schüler eben in diese Ausweichschule gepackt haben. weil die eben nicht in die alte einfach so
Schule wieder rein.
Genau, kann man nicht einfach irgendwie alles, ist ja ein Tatort, also da ist ja, und dann wird eben auch, erzählt er eben auch aus diesen Erfahrungen eben dieser Ausweichschule, wo es dann eben auch so Situationen gab, wo dann beispielsweise ein Lehrer mit dem Lineal auf den Tisch gehauen hat und das hat halt so einen lauten Knall gemacht und dann sind einige Leute sogar, also Schüler dann in Panik geraten, weil eben dieses diese Schüsse halt wieder hochgekommen sind. Oder dann gab es eben auch Polizisten, die dann kurz danach irgendwie auf diese Ausweichschule gegangen sind, um dann Schüler zu interviewen und dann im Grunde dieses Erlebte nochmal ganz hochholen, also was eigentlich auch ganz furchtbar war. Und dann gab es eben auch diese Trauma-Experten, die eben auch in der Schule dann eben immer die Schüler interviewt hat und mit denen gearbeitet hat. Und die hat eben auch kritisiert, dass dann die Polizisten da mit Pistolen halt da hingekommen sind, dass er eben auch nochmal alles wieder hochgeholt hat. Und genau, er fragt sich eben auch mit seinem Fünftklässler-Ich, was hat sich denn geändert in diesen 20 Jahren? Also er hat halt zum Beispiel Erinnerungen, wie irgendwas aussah, aber wenn er das jetzt heute sieht oder irgendwie Fotos oder so, dann stellt halt fest, das sah ja ganz anders aus. Und dann fragt er sich eben auch beim Schreiben, also er schreibt ja dieses Buch in dem Buch, wie kann er das da einbauen? Also wie muss er das berücksichtigen? Also muss ich jetzt das so genau schreiben, wie das damals war, also wie das genau aussah oder wie das in meinem Gedächtnis ist? Und dann eben auch diese Frage, ja, kann man daraus ja Kunst machen oder warum schreibe ich das überhaupt? Also wie kann ich das dann irgendwie, wie bei dem Dramatiker, der macht ja ein Stück daraus, er schreibt ein Buch und oder ja, darf ich das überhaupt, bin ich, in welcher Situation bin ich überhaupt im Verhältnis zu den anderen? Also die anderen haben vielleicht Schlimmeres erlebt, also dieses, wie am Anfang dieses, es war ja gar nicht traumatisiert, wo das so runtergespielt wird, aber im Grunde sind ja alle da so.
Aber irgendwie müssen es ja alle verarbeiten.
Genau, alle haben es, und es wurde auch irgendwie gesagt, ja, das von der Seele schreiben, aber das ist eben auch nicht, also das bleibt ja drin, aber es ist ja nicht einfach weg, wenn er das nicht jetzt weg aufschreibt. Und das fand ich eben dieses Interessante, dass er eben ja nicht einfach so die versucht hat, irgendwie so die Antworten einfach zu schreiben und dann irgendwie so, jetzt das sind jetzt die, so war das und so, so geht man damit um, sondern dass er eben, ja, dass er mich als Leser eben mit ihm so gerätselt hat. Wie macht man das, wie kann man damit umgehen mit so einer Tat, die halt unerklärlich ist, also die man, wo man eben nicht die Antworten findet, wie wie das jetzt dazu gekommen ist und wie man damit umgeht. Und das, ja, es ist wirklich so ein sehr bewegendes, wirklich, das einen nicht so loslässt. Also es ist so ein wirklich schweres Thema, was auf wirklich sehr interessante Art und Weise eben bearbeitet wurde.
Ja, und das war nicht nur unser Dezember- und Weihnachtspodcast, der letzte in diesem Jahr, sondern es war überhaupt unser letzter Podcast. Wir verabschieden uns von euch. Wir sagen Danke.
Genau. Wir sehen uns ja vielleicht vor Ort in der Buchhandlung.
Ja, wenn ihr sehen
sollt. Empfehlungen haben wir ja immer.
Genau. Das stimmt. Wir haben hier vor Ort Empfehlungen. Wenn ihr Sehnsucht nach unseren Literaturtipps habt, schreibt eine Mail an hamburg-laden@schweizer-online.de. Meldet euch für unser Newsletter an. Dann könnt ihr jede Woche Tipps von uns bekommen. Und
wir sind nicht aus der Welt.
Wir sind nicht aus der Welt, genau.
Nach wie vor im Johanneskontor vorzutreffen.
Genau. Wir wünschen schöne Weihnachten.
Ja, frohes Fest.
Frohes Fest, genau.
Kommt gut ins neue Jahr.
Und sagen tschüss.
Tschüss. Ja, ihr Lieben, das war's von uns. Das waren unsere drei Tipps für euch.
Genau,
als Geschenkidee oder so. Ne?
Genau. Falls ihr natürlich noch mehr Buchtipps wollt, wir verschwinden natürlich nicht komplett von der Bildfläche. wir sind auch auf Social Media natürlich, wissen ja wahrscheinlich viele von euch, auch auf Instagram und auf YouTube und
TikTok,
wo auch immer, natürlich bei uns im Laden selber vor Ort auch. Kommt uns gerne besuchen oder schaut mal vorbei. Da findet ihr auf jeden Fall noch jede Menge Buchtipps von euch. Und die Schweizer, habe ich schon gehört, die findet man auch online und offline. Da geben sie auch sehr gerne Buchtipps. Ja, ich würde sagen, wir sagen danke, dass ihr uns zugehört habt.
Ja, vielen Dank, dass ihr uns begleitet habt über die Zeit. Und wir hoffen einfach, dass wir euch viel Freude gebracht haben, mit vielen Lesetipps versorgt haben, dass für jeden was dabei war.
Ja.
Und ansonsten, ja, wir haben auch eine Homepage. Janine hat es schon gesagt, Social Media. Wir haben auch einen, ihr könnt euch bei uns auch für ein Newsletter anmelden. Jo. Da kriegt ihr auch immer so alle möglichen Informationen. Ich denke mal, wir werden es alles reinhauen
in es die. Es wird alles dabei sein.
Shownotes
nennt genau, man das. Ihr werdet alles finden, was ihr sucht. Ihr könnt uns aber auch genauso wie die Schweizer einfach googeln, auf unserer Homepage mal stöbern. Genau. Auch da gibt es schon Buchtipps. Da findet ihr, also ihr findet uns.
Oder wenn ihr vorbeikommt, uns finden wollt, wenn ihr hier ihr aus, in der uns. Nähe seid.
Genau. Wir ja, freuen uns auf jeden Fall. Wir wünschen euch jetzt eine schöne Weihnachtszeit, einen genau. guten Rutsch ins neue ja. Jahr. Ganz und viele tolle Buchgeschenke
und, genau. dann und Entdeckungen vielleicht.
Genau. Ja. Und ganz viel Spaß im nächsten Jahr, denn dann kommen wieder ganz viele tolle Bücher.
Genau. Also ja. macht's gut.
Macht's gut, ihr
Lieben. Auf Wiedersehen und tschüss. Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.